book or chaperone. Ja, hallo, hier ist Felicia Herrschaft heute mit einer der ersten Sendungen, die wir als Forschungsradio bezeichnen wollen. Und das ist sozusagen eine Entwicklung des öffentlichen Resonierens anhand der jeweiligen Dissertationsthemen und Forschungsvorhaben einzelner Promovierender des IPCs, des Internationalen Promotionscenters hier in Frankfurt an der Universität in Frankfurt. Und es sind einige Gäste hier im Studio und ich denke, die könnten sich jetzt sozusagen der Reihe nach vorstellen. Vielleicht fängst du an, Benjamin Biber, und sagst vielleicht auch kurz etwas zu deiner Arbeit. Und darauf werden wir dann im zweiten Teil der Sendung nochmal genauer eingehen, wenn es dann darum geht, mit ein Gespräch mit Tom Königs zu thematisieren.
Ja, hallo, ich bin Benjamin Biber. Ich bin Mitarbeiter am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften und promoviere dort. Bin jetzt auch schon fertig mit der Promotion, gebe jetzt bald ab und befasse mich mit der Wiedereingliederung von Veteranen, von Kriegsinvaliden und von Hinterbliebenen in Bosnien-Herzegowina und auch mit den generellen sozialen Effekten nach Kriegen und nach Katastrophen.
Also ich bin Ruben García Bruna. Ich mache eine Promotion hier an der Uni Frankfurt. Letztes Jahr habe ich so eine Art von Vorbereitungsjahr gemacht, also damit ich eine Art von Diplomarbeit abgegeben habe. Und dann seit Juli bin ich offiziell Doktorand hier an der Uni Frankfurt. Das Thema meiner Promotion ist Immigration in Spanien und so mehr in Richtung von politischer Rechte und politische Beteiligung von Migranten in der Aufnahmegesellschaft. Und das irgendwie, was ich machen werde, ist eine Forschungsarbeit in der Richtung von die Situationen, wo die Immigranten, wie ein Auslandbeirat oder so, wo die also Recht haben, so teilzunehmen und so. Zu analysieren, also wie die Quality of Life von Migranten also thematisiert wird und so. Und dann, also was für mich Quality of Life, das werde ich auch später ausführlich erklären.
Mein Name ist Tanja Wecker. Ich promoviere ebenfalls am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften und bin im IPC auch Mitarbeiterin. Mein Thema befasst sich mit organisationalem Wandel und dem Einfluss von Unternehmenskultur. Ich schaue mir also in einer Fallstudie ein Unternehmen an, das übernommen worden ist von einem Finanzinvestor und begleite diese Entwicklungen und versuche einen neuen Ansatz herauszufinden, wie man diese Veränderungen beschreiben kann und analysieren kann.
Mein Name ist Agnieszka Satola. Ich bin noch gar nicht Doktorandin an der Uni. Ich habe erst am Freitag mein Exposé abgegeben. Aber ich habe schon 4 Interviews gemacht mit älteren polnischen Migrantinnen, weil gerade zu diesem Thema will ich meine Arbeit schreiben. Also über ältere polnische Frauen, sogenannten Großmutterphänomen, die hier illegal arbeiten. Mhm. Danke.
Angela, du kannst kurz auch sagen, über was du arbeitest.
Also, ich bin Doktorandin fast 2 Jahre an der Uni hier in Frankfurt und ich schreibe über Medien und Demokratisierung in Osteuropa, in Polen, Ungarn und in der Tschechischen Republik. Ich habe fast viel gemacht. Ich habe schon 2 Veröffentlichungen, eine in England und 2 in Ungarn.
Mhm. Wunderbar. Ich würde jetzt vorschlagen, dass Tanja vielleicht kurz etwas zur Struktur des IPCs sagt, im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften. Wir werden das ja auch im Dezember fortsetzen. Helmut Prendl, einer der Direktoren, ist gerade leider nicht in Deutschland, weshalb er hier nicht Stellung nehmen kann. Aber vielleicht kannst du an seiner Stelle das kurz erklären, was das IPC ist.
Ich kann was Kurzes darüber erzählen. Das IPC, also Internationales Promotionsprogramm, also Zentrum für die Gesellschaftswissenschaften an der Uni Frankfurt, ist vor 3 Jahren gegründet worden als eines von 50 strukturierten Promotionsprogrammen, gefördert vom DAAD, also Deutsch-Akademischer Austauschdienst, und der DFG, der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und es geht darum, die Promotion zu unterstützen, die Promotion an deutschen Hochschulen, sodass die Verbindung zwischen Doktorand und Doktorvater respektive Doktormutter unterstützt wird, dass diese Zweierbeziehung ein bisschen aufgebrochen wird bzw. unterstützt wird durch Rahmenbedingungen, dass es also Forschungs-AGs gibt, die zum gleichen Thema sich zusammenfinden und forschen, dass wir unterstützen mit Methoden-Workshops. Es geht dabei sehr viel um dieses Eigenmotivation der Forschenden, dass sie sich zusammenfinden können und Referenten einladen können, dass sie unterstützt werden, wenn sie im Ausland ihren Forschungsstand, ihre Dissertation vorführen und vorstellen auf internationalen Konferenzen. Und diese Hilfestellung und dieses Rahmenprogramm bietet das IPC und hat natürlich auch diese internationale Ausrichtung, wie wir jetzt auch hier im Studio sehen, dass viele von uns aus anderen Ländern kommen, dort ihre Abschlüsse gemacht haben und jetzt hier die deutsche Promotion anstreben. Und da ist es ganz wichtig, dass es ein bisschen Rahmen gibt, weil die Promotion doch, wie das Studium insgesamt in Deutschland, sehr anonym ist. Und ja, da müssen wir jetzt die anderen mal fragen, wie weit das wirklich gelingt. Aber wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Wir haben auch einen Mittagsstammtisch eingerichtet, dass wir in der Mensa zusammengehen. Wir haben Kolloquien, interdisziplinäre. Ja.
Ja, eine Workshop-Reihe. Und auch zur Unterstützung der ausländischen Promovierenden sind ja auch unterschiedliche Sprachkurse
eingerichtet. Genau, es gibt also einen Deutschsprachkurs.
Aber auch für die Deutschen.
Und für die Deutschen gibt es Englischsprachkurse und akademisches Englisch. Also es geht jetzt nicht wirklich um rudimentäre Englischkenntnisse, die haben wir alle mitbekommen. Aber es geht wirklich darum, wie kann ich akademisch schreiben, was ist wichtig, wie kann ich ein englisches Exposé schreiben oder wenn ein Call for Papers kommt, wie kann ich dann wirklich einen Vortrag auf Englisch bei internationalen Konferenzen vorbereiten. Und das ist ein sehr gutes Angebot. Auch wenn man jetzt selbst noch was schreiben muss und es muss redigiert werden und dann können wir da Hilfestellungen geben und dann können da qualitativ sehr gute Arbeiten rauskommen.
Mhm. Ja, das heißt, hat sich denn deiner Ansicht nach etwas verändert in der Zwischenzeit, dass man sagen kann, es ist tatsächlich internationaler geworden? Oder wie nimmst du sowas wie diese Internationalisierung auch der deutschen Wissenschaft wahr?
Ja, ich denke, dass einfach durch diese, einmal die internationalen Doktoranden am IPC und am Fachbereich stärker das Internationale reinbringen in die Uni. Und auf der anderen Seite wird es natürlich gefördert, gerade durch diese Sprachangebote, aber auch dadurch, dass man merkt, sich vernetzt mit den anderen und merkt, ach, die gehen ins Ausland auf eine Konferenz oder einen Forschungsaufenthalt. Da wird die Internationalität viel stärker gefordert und gefördert. Und das war früher sicher nicht so. Mhm.
Ja, Ruben, vielleicht könntest du als Erster etwas dazu sagen, wie du ausgehend von deiner Magisterarbeit, dein Dissertationsthema entwickelt hast.
Mhm. Gut, also zuerst muss ich also erklären ein bisschen so die Geschichte als international Promovent hier an der Uni Frankfurt. Obwohl ich einen Studienabschluss in Spanien habe, so einen fünfjährigen Studienabschluss, also für die Anerkennung in Deutschland, damit ich also eine Promotion anfangen darf, musste ich eine Art von Diplomarbeit schreiben. Nicht ganz offiziell mit der ganzen Prüfungsordnung und so, aber das musste sowas, auch so 50, 60 Zeiten Arbeit auch einreichen und so, ja. Und eigentlich, ich habe das theoretisch, das könnte auch sein ein Kapitel von meiner Doktorarbeit. Gut, am Anfang habe ich ein ganz riesiges Projekt gedacht, also für meine Doktorarbeit, also so ein ausführlicher Vergleich Spanien-Deutschland, also nicht nur mit der politischen Beteiligung, auch mit der Erziehungspolitik, also oder die Maßnahmen der Erziehungspolitik für die Integration von Migranten und so. Und ja, also ich habe dann angefangen mit meiner Diplomarbeit. Ich sollte ein bisschen die Einführung in meine Doktorarbeit und habe bemerkt, das war riesig. Also das wäre die Arbeit meines Lebens eigentlich. Ja. Also ich konnte wahrscheinlich so 20 Jahre forschen, um etwas klar zu bekommen, und das war richtig zu viel. Ja. Das hat auch meine Mentorin dazu gesagt, also Ursula Abitz und noch eine Privatdozentin, die mit mir sehr stark gearbeitet hat, also Lena Nofloki. Und ja, so langsam habe ich also bemerkt, also in dem Prozess, das zu schreiben, diese Diplomarbeit, dass irgendwie also ganz andere Voraussetzungen braucht. Ja. Und irgendwie, wenn man so richtig tief in ein Thema geht, also das geht nicht. Also muss man so ein bisschen sich in ein Thema konzentrieren. Und dann noch ein Problem, die irgendwie entstanden ist, als ich die Diplomarbeit geschrieben habe, ist die Fragestellung, ja, für eine Promotion irgendwie, also wie man so eine Fragestellung also irgendwie machen kann, damit das weder sehr geschlossen ist, noch sehr offen. Also ich weiß nicht, ob das klar ist. Ich meine, damit also man das gut also thematisieren kann und man auch gut forschen kann, aber irgendwie man muss so ein Gleichgewicht finden, wir sind also sehr viel spezialisiert auf viel zu breit. Und das zum Beispiel, das habe ich auch dank meiner Diplomarbeit irgendwie gelernt.
Und du hast ja in Spanien deine Diplomarbeit.
Nee, also nicht. Das ist irgendwie das Unisystem ist irgendwie ein bisschen anders in Spanien. Deswegen sozusagen also eine Mischung zwischen so Fachhochschule, also so Unterrichtssystem und so, aber mit breite Themen von einer Universität in Deutschland. Und das ist nicht üblich, dass man immer so eine Diplomarbeit abgibt am Ende des Studiums, ja. Und das hatte keine Diplomarbeit dabei und deswegen, das war immer bei meiner Bewerbung in PC und so. Ja, also was war das Thema von ihrer Diplomarbeit? Ich habe keine Diplomarbeit abgegeben. Das hat so bürokratisch lang gedauert, weil natürlich also die Spanier könnten nicht verstehen, dass die Deutschen nicht verstehen, dass man ohne Diplomarbeit so ein Studium absolvieren kann, ja. Und das hat ein bisschen zu lange gedauert, damit so alles mehr oder weniger geeinigt haben, so.
Ja, und an welchem Stand deiner Arbeit bist du jetzt? Also wenn du sagst, du arbeitest jetzt auch über den Quality of Life.
Also eigentlich... Discord,
was meinst du damit?
Genau, und dann... Also eigentlich, ich bin auch ganz einfach von meinem Forschungsprojekt. Und was ich also im Sommer gemacht habe, ist also besonders an die Fragestellung und also meine theoretischen Namen also gearbeitet. Also jetzt ich will also diese Winter schon meine erste Phase von Feldarbeit in Spanien durchführen. Dann muss ich noch eine Kontakte nehmen und so, weil das braucht man irgendwie Genehmigung von einer Universität, damit dann zum einen Ausländerbeirat gehen, also das aufnehmen kann und so. Und dann kann ein bisschen lange dauern, deswegen nicht diese Strukturierung von meiner Feldarbeit kann noch ein bisschen dauern, ja. Also was ich so mehr gearbeitet habe in den letzten 2-3 Monaten, auch mit meiner Exposé, das ist so dieses Konzept von Quality of Life, das für mich also wesentlich für die Integration von Migranten ist. Und als Quality of Life, ich gehe mehr in der Richtung, also Quality of Life ist ein Konzept, die also sehr oft in der Entwicklung von Ländern benutzt wird, zum Beispiel mit der UNO, die wird diese Human Development Index, die irgendwie so versuchen, so verschiedene Aussagen zu machen und verschiedene Bereiche, wo man irgendwie diese Entwicklung von einem Land vergleichen kann. Und eigentlich, ja, das ist okay, das kann gut sein, zum Beispiel in einem Land, es ist ganz anders, wenn man überhaupt nichts zu essen hat in diesem Land oder richtig viel zu essen im ganzen Supermarkt gehen und einfach alles, was sie wollen, kaufen. Oder wenn man in eine Favela wohnen muss wie in Brasilien oder in eine mehr oder weniger eine gute Wohnung in Deutschland. Aber wenn man so in eine so entwickelte Gesellschaft, industriell oder postindustrielle Gesellschaft wie in Westeuropa, Nordamerika und so, eigentlich kam also diese ganze Grundbedürfnisse sind so, also braucht man das nicht mehr, so das ist es schon da, ja, das ist nicht wie nicht in andere Länder, ja, und dann es gibt andere Aspekte, die also in Betracht gezogen werden sollen. Und daher, das ist die Quality of Life, das sind irgendwie also die Ansätze, die für mich wichtig sind, sind die von Amartya Sen. Und diese Ansätze sind ungefähr, dass in der Theorie sagt, dass das Wichtigste ist für die Quality of Life von einer Person in einer gegebenen Gesellschaft, ist, dass irgendwie das Wichtigste ist, dass man führen kann, das Leben, das man führen will. Ja. Und damit, also sind sehr wichtig, die Fähigkeiten, die jede Person hat und die tatsächlichen Möglichkeiten, diese Leben zu führen, die man führen will. Mhm. Und mit diesen Möglichkeiten, das heißt, es ist ungefähr, zum Beispiel ein Unisystem, ja, es ist ungefähr damit, dass zum Beispiel, ich bin von einer also, Mittelstierfamilie, dann zum Beispiel, wenn die Uni viel zu teuer wäre, dann ich habe nicht diese Möglichkeit, also zu studieren, obwohl ich das ist, was ich machen will. Ja, dann deswegen, das wäre ein Aspekt, die schlecht für meine Quality of Life wäre. Ja, und nach diesen Ansätzen, das heißt also, wenn diese Möglichkeit zu studieren einfacher ist, dann heißt das, wäre meine Quality of Life verbessert. Das ist ungefähr so grob gesagt, was von Quality of Life denke. Und das ist natürlich, dass das geht nicht nur, also meine ich, das kann auch in der Erziehung sein, in der Wohnungspolitik, in der also Gesundheitspolitik und alles. Also das ist zum Glück also ein ganz ein sehr breites Konzept und besonders für Gruppen, die irgendwie teilweise sozial ausgeschlossen sind, auch ganz positiv auswirken kann.
Und vielleicht, wenn ihr auch Fragen habt zu der Arbeit jetzt, ansonsten würde ich fragen wollen, du meintest, du würdest jetzt auch eine teilnehmende Beobachtung anstreben. Was stellst du dir darunter vor?
Ja, so teilnehmende Beobachtung ist.
Wen willst du beobachten?
Das ist eigentlich, dass ich immer noch richtig also, feststellen soll, ja, in den nächsten Monaten. Ja, aber so als Einführung zur teilnehmenden Beobachtung ist eine klassische Methodologie in Sozialwissenschaften. Und dann ist es ungefähr, dass man also als Forscher geht in eine bestimmte Institution oder das kann ein Krankenhaus sein, ein Parlament, ein Unternehmen und so. Und dann also man konzentriert sich in was wichtig für die Forschung ist, aber nimmt auch Kontakt mit den Leuten, die da das Ganze sein. Es gibt verschiedene Versionen von teilnehmender Beobachtung, gibt es die nur beobachten, kann man sagen, und nur also das Protokoll sehen, was in der Beobachtung kommen, kann man also auch in dieser Institution zum Beispiel arbeiten und auch andere Erfahrungen kriegen, damit es in der Forschung irgendwie tiefer zu gehen. Und dann kann auch die, wenn auch man Vollmitglieder einer bestimmten Institution ist und damit auch die das bearbeitet. Das ist meine Teilnehmerbeobachtung. Ich glaube, ich bleibe als purer Beobachter wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, also dass diese Institutionen für die politische Beteiligung von Migranten sind teilweise also irgendwie geschlossen. Also man muss eine bestimmte Rolle haben. Also mindestens in Spanien gibt es einerseits die Verwaltung oder die Stadtverwaltung, die irgendwie hat so die da so einen in bestimmten Bereich tätig sind und dann auch so Gewerkschaften, Kirchen, Vereine von Migranten und so. Und das ist irgendwie ein bisschen kompliziert, so wirklich reinzugehen. Ja, besonders wenn ich will nur vielleicht 2 Monate, 3 Monate maximal so Feldarbeit durchführen, dann deswegen wäre es für mich kompliziert, so einfach so richtig beteiligt zu sein. Ja. Und wie gesagt, das vielleicht wahrscheinlich so als purer Beobachter. Und ja, also die Sache ist zum Beispiel, dass ich gerade bearbeite, ist, das Problem von einem Beobachter ist, kann man sehr subjektiv arbeiten. Ja? Und Subjektivität ist theoretisch, was mit der Methodologie von den Sozialwissenschaften teilweise vermieden werden soll. Und eigentlich, ich arbeite gerade also an der Protokollisierung von meiner Beobachtung und so, damit das so weit wie möglich objektiv gehen kann. Ja? Und muss ich sagen, also gar nicht so viel davon sagen, weil ich bin gerade da, muss ja auch etwas darüber schreiben und auch mit meiner Mentorin darüber sprechen, also was sie denken davon und so. Und das ist gerade, was ich im Moment mache.
Ja, wunderbar. Wir können jetzt eins der Stücke spielen, die du mitgebracht hast. Das heißt, vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Ja, also die ist so eine ganz typische, also nicht typische, also das ist also traditionelle spanische Musik, also das vielleicht also nicht so international ist. Es ist nicht richtig Flamenco, da man es als Flamenco denkt. Das ist fast wie ein Flamenco und Rumba und ja, es ist ein ganz berühmtes Lied da.
Thank you.
da igual. Cantar en Sierpes que la Plaza Nueva. Y pasear por esas callecitas tan y tan estrechas. Si quiero ser un vagabundo más, tapado por estrellas que alumbran mi ciudad. Me senté en una plaza llena de colores, y aspiré el suave aroma que dejan las flores al amanecer. Quiero ser un vagabundo más, tapado por estrellas que alumbren mi ciudad. Recorrer senderos del parque de María Luisa, piromos que se eleven con la brisa al amanecer. Deseo de vivir y jugar a ser paloma que cruza Triana ser jardín entre naranjos blancos de azares. Cantar en Sierpes que en la Plaza Nueva.
Gonna suck on your dick, stuff your dick for between my tits, stick it between my lips. I'm thick like honey trapped up in my tummy, oh so yummy. On a regular night, I'm doing you twice. Screwing is nice, but ride that shit, find that shit, hot as shit. Throwing it like a pro, stoking it like a poking you. Throwing you like a casino below, holding you, never letting go like a showboat. Rolling you, rolling in my throat, rolling like a pro vicariously. Then I'm sipping that dick so variously. I'll hit it till you spit, my shit's gonna hit. Till you rip it, flip shit and dip. Rip it till you're kicking, I'ma flip you on the back. Rip me on the track, yo, put it in the trap. Then hit it with the whack.
Hallo? Sag schon. Hallo?
Hallo Felicia.
Okay, wunderbar. Jetzt kann ich dich hören. Ja, also Peter Niesen jetzt am Telefon. Und zwar wollen wir eben über Redefreiheit auch in der Öffentlichkeit sprechen, auch anhand dessen, was Wissenschaftsfreiheit bedeuten kann. Vielleicht lese ich da kurz einmal vor. Wissenschaftsfreiheit bezeichnet eben die Freiheit der wissenschaftlichen Tätigkeit. Das Grundrecht gewährt eben jedem in der Wissenschaft Tätigen ein Recht der Abwehr staatlicher Einwirkung auf den Prozess der Gewinnung und Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Und du hast ja jetzt deine Dissertation über Kants Redefreiheit geschrieben.
Das stimmt, ja.
Und da wäre tatsächlich die Eingangsfrage: Kant hat anhand der Streit der Fakultäten und in der Schrift zum ewigen Frieden privaten und öffentlichen Vernunftgebrauch an Rollen, die die Beteiligten innerhalb der Wissenschaft einnehmen, gebunden. Und der öffentliche Diskurs wird eben nicht mehr als unmittelbar gesamtgesellschaftlicher, sondern als gesamtuniversitärer jetzt vorgestellt. Das heißt, eine Unterscheidung zwischen Innen und Außen wurde jetzt etabliert, die dem Staat eben nicht mehr dem inneren Ablauf, aber doch die Außenwirkung des universitären Diskurses zu kontrollieren erlaubt. Das heißt, was hat sich in dem Wissenschaftsverständnis und in dem sozusagen, was wir jetzt unter auch öffentlichen Resonieren verstehen, eigentlich in der Zwischenzeit verändert? Wie ist das? Was ist das für eine Konzeption der Wissenschaften, die wir jetzt vor uns haben? In
ja,
welchen
also
Freiheiten?
In der Zwischenzeit zwischen Kants Arbeiten zur politischen Theorie und heute hat sich natürlich sehr viel verändert. Aber ich denke nicht, dass wir heute so viel weiter sind, was Fragen der Redefreiheit angeht, als die kantische Theorie, die ich in meinem Buch Kants Theorie der Redefreiheit versucht habe herauszuarbeiten. Ich versuche ja in dem Buch zu zeigen, dass Kant eine komplexe, aus mehreren Teilen zusammengesetzte Theorie der Redefreiheit entwickelt. Und die Wissenschaftsfreiheit, mit der wir das Gespräch eben begonnen haben, die gehört eigentlich zu dem dritten Teil, zu dem dritten Modul, wie man sagen könnte, von Kants Ansichten zur Äußerungsfreiheit. Ich will mal ganz kurz das Design von dieser Theorie schildern und dann auch auf die Frage kommen, die du gestellt hast, also die Frage nach der Wissenschaftsfreiheit.
Ja.
Ich unterscheide tatsächlich drei Argumente, die Kant für Redefreiheit vorbringt und drei verschiedene Arten und Weisen, in denen die Redefreiheit von Personen geschützt ist. Zunächst mal habe ich herausgearbeitet, gibt es bei Kant so etwas wie ein liberales Grundrecht, anderen Leuten seine Gedanken mitzuteilen oder ihnen etwas zu erzählen oder ihnen etwas zu versprechen oder ihnen etwas aufzutragen.
Ja.
Und dieser erste Typ von Redefreiheit, der ist meines Erachtens relativ unkompliziert. Der resultiert daraus, dass die anderen Leute, denen man was mitteilt oder was verspricht oder irgendwas aufträgt, das ja ablehnen können. Die können ja sagen, nein, ich habe keine Lust, nein, ich akzeptiere das Versprechen nicht, nein, ich glaube dir nicht, was du mir da gerade erzählst. Das ist also in einem ersten Schritt das erste Argument, das Kant vorbringt, warum man eigentlich Rede nicht verfolgen soll, und zwar auch dann nicht, wenn sie problematische Konsequenzen hat. Der Punkt ist, wenn Rede problematische Konsequenzen hat, dann sind es normalerweise die Hörer, denen man diese Konsequenzen zur Last legen muss, weil sie ja die Äußerungen hätten ablehnen können. Also dieses, sie hätten ablehnen können, das ist eigentlich der Hauptpunkt in der ersten Form. Ich habe die in meinem Buch als Mitteilungsfreiheit bezeichnet und ich führe den Terminus nur ein, damit man das vielleicht später im Gespräch unterscheiden kann. Dann gibt es eine zweite Version von Redefreiheit, die Kant hauptsächlich in seinem Aufsatz über den Gemeinspruch ausarbeitet. über den Gemeinspruch, das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis. Und zwar geht es da um eine genuin politische Form der Redefreiheit. Diese erste Art, die ich eben geschildert habe, diese Freiheit der Mitteilung, die gilt, egal worüber man sich verbreitet, egal was man verspricht oder was man erzählt. Aber in diesem Aufsatz über den Gemeinspruch geht es um eine konkret politische Form von Redefreiheit. Und die wendet sich gezielt dagegen, was man von den staatlichen Gesetzen für ungerecht hält. Also die wendet sich im Grunde darauf, von dem man glaubt, dass es die eigenen Freiheiten ungerechtfertigterweise einschränkt, staatliche Gesetze, mit denen man sich nicht einverstanden erklären kann. Mhm. Und da begründet Kant einen zweiten Typ von Redefreiheit, der zwar eingeschränkt ist, was den Gehalt der Rede angeht, auf rein politische Rede, also private Äußerungen werden unter diesem Argument nicht geschützt, aber dieses Argument ist meines Erachtens sehr viel stärker als dieses erstere zur Mitteilungsfreiheit, was ich eben erzählt habe. Beispielsweise wird dieses Recht auf Mitteilungsfreiheit vom Ehrenschutz eingeschränkt, da ist Kant ganz klar. Also es erstreckt sich nicht über beispielsweise üble Nachrede, die man über andere äußert. Während dieses zweite Recht, diese zweite Konzeption von Redefreiheit, die ich gerade geschildert habe, die politische Rede, nicht eingeschränkt werden kann, beispielsweise aufgrund von Erwägungen des Ehrenschutzes. Und das spiegelt im gewissen Sinn auch unsere heutige Rechtslage noch. Mhm. Wenn man also die Ehre von Privatleuten verletzt, dann ist man immer sehr viel schneller dran und wird sehr viel schneller zur Rechenschaft gezogen, als wenn man im politischen Geschäft, in der politischen Öffentlichkeit die Ehre von Politikern herabsetzt. Und das liegt einfach daran, dass man denkt, dass ein robuster Meinungsaustausch über die Politik anderen Gesetzen und anderen Vorstellungen von Takt und Einschränkung und Zurückhaltung folgen soll als eine private Unterhaltung. Das ist also ein erster Bogen, den man schlagen könnte von Kants Theorie, die so im Wesentlichen Ende des 18. Jahrhunderts, also in den 15 Jahren zwischen 1785 und 1800 entwickelt worden ist. Jetzt komme ich aber endlich zu dem Punkt, den du schon in deiner Eingangsfrage angesprochen hast. Ich hoffe, du kannst dich noch erinnern. Und zwar gibt es eine dritte Art der Redefreiheit, und das ist die Freiheit des öffentlichen Vernunftgebrauchs. Du hast den Terminus ja schon benutzt.
Also auch das kosmopolitische.
Das ist ein kosmopolitisches Recht, ja. Also diese drei Typen von Redefreiheit, die unterscheiden sich nicht nur darin, was sie schützen, sondern auch, wem sie eigentlich zustehen. Also wer eigentlich der Träger dieses Typs von Redefreiheit ist. Dieser erste Typ, Mitteilungsfreiheit, der steht dem Menschen zu. Man kann sagen, es ist ein Menschenrecht, so wird es bei Kant zumindest eingeführt in seiner Rechtslehre, in der Metaphysik der Sitten. Dieser zweite Typ von Redefreiheit, das ist ein Bürgerrecht. Das steht also nicht jedem Menschen zu, sondern das steht jedem Bürger zu, also den Mitgliedern der politischen Gemeinwesen, in denen dann die Gesetze ergehen, die die Bürger für gerecht oder für ungerecht halten und deshalb sich kritisch gegen diese Gesetze und auch gegen andere Dinge dann äußern können. Und dieses dritte Recht, bei dem wir jetzt sind, das ist ein Recht auf öffentlichen Gebrauch der Vernunft und das ist ein Weltbürgerrecht. Zumindest wird es von Kant in seinem berühmten Aufsatz Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, so eingeführt. Da sagt er, das ist ein Recht, was jedem Bürger, jeder Person in ihrer Funktion als Bürger, ja sogar als Weltbürger zusteht. Und ich habe mich dann entschlossen, das auf den Weltbürgerstatus hin zu interpretieren. Weltbürgertum, Kosmopolitismus, das ist eigentlich dasselbe, das hat dieselbe Bedeutung. Und unter dieses Recht auf öffentlichen Vernunftgebrauch, da fallen nun verschiedene Typen von Diskursen, unter anderem der wissenschaftliche Diskurs, den du in deiner Eingangsfrage angesprochen hast. Darunter fallen im Grunde alle Diskurse, die ein kognitives Ziel haben, das heißt Diskurse, in denen irgendwas wahr oder falsch sein kann, in denen die Leute bestreiten, dass das, was ein anderer sagt, wahr ist oder falsch ist. Und das heißt also, hier geht es nicht um Diskurse, in denen alles dahingestellt bleibt, was andere Leute sagen, aber es ist schön, dass wir uns mal ausgetauscht haben, sondern hier geht es darum, dass wir gemeinsam in einem öffentlichen Diskurs eine Art von Erkenntnisfortschritt vornehmen. Und diese Art von Diskurs findet Kant halt nicht nur in der Wissenschaft, sondern für ihn ist Moral, Recht, Politik, das sind ebenso kognitive Bereiche, über die man was Wahres und was Falsches sagen kann oder zumindest Wahrheits- und Falschheitsanaloge Dinge sagen kann. Es gehört die Diät dazu, kurioserweise. Damit hat sich Kant auch beschäftigt. Und es gehört schließlich auch die Wissenschaft dazu und nicht zu vergessen die Religion.
Ja.
Auch in der Religion kann es einen öffentlichen Gebrauch der Vernunft geben, und zwar auf eine ganz andere Weise, wie das bei Rawls beispielsweise in den 90er Jahren vorgeschlagen wurde, dass also der öffentliche Gebrauch der Vernunft verzichtet auf das Einbringen religiöser Argumente ins politische Tagesgeschäft. Bei Kant ist das eher so zu verstehen, dass der öffentliche Gebrauch der Vernunft auch über religiöse Themen mit dem Ziel geführt wird, dass man etwas Wahres oder was Falsches über Gott, über Moral, über die Menschheit an sich herausfindet. Mhm. Jetzt bin ich letztlich bei der Wissenschaft angekommen, und du hast in deiner Eingangsfrage ein Problem angesprochen, das man in Kants Schriften zur Freiheit des öffentlichen Vernunftgebrauchs findet. Zunächst mal gibt es diesen Aufsatz: Was ist Aufklärung? Mit dem habe ich begonnen.
Genau.
Dann gibt es aber auch den von dir erwähnten Streit der Fakultäten und auch den ewigen Frieden. Das sind drei verschiedene kleinere politische Schriften, die Kant also von 1785, das stimmt nicht, 1783 bis 1798 verfasst.
Genau.
Und in diesen Schriften kommen Konzeptionen des öffentlichen Vernunftgebrauchs vor, teilweise auch unter diesem Titel. Aber es kommen verschiedene Konzeptionen vor. In dem ersten Text, Was ist Aufklärung? Da unterscheidet Kant einen öffentlichen von einem privaten Gebrauch der Vernunft darüber, in welcher Kommunikationssituation dieser Vernunftgebrauch stattfindet. Also die Standardinterpretation, vielleicht sollte ich das hinzufügen, der Unterscheidung des öffentlichen und privaten Vernunftgebrauchs läuft so, dass man Privatgebrauch der Vernunft pflegt, wenn man etwas sagt, indem man ein Amt oder eine Position verwaltet. Das heißt, man hat einen gewissen Machtanspruch auf der Basis dieses Amtes, aber man hat auch eine gewisse Pflicht, die man erfüllen muss auf der Basis dieses Amtes. Man ist auf eine bestimmte Bedingung in dieses Amt gekommen, und deswegen, sagt Kant, muss der Vernunftgebrauch in Ausübung dieses Amtes nicht völlig frei sein. Das heißt, der Staat kann hingehen und sagen, das, was unsere Beamten in Ausübung ihres Amtes sagen, das regulieren wir. Allerdings kann der Staat nicht hingehen und sagen, was unsere Beamten überhaupt sagen, das regulieren wir. Denn sie können auch in ihrer Funktion als, wir würden heute sagen, öffentliche Intellektuelle etwas schreiben, etwas veröffentlichen, das nicht mit dem in Einklang steht, wozu sie verpflichtet und wozu sie eingestellt wurden. Und das ist dann der öffentliche Vernunftgebrauch. Das ist zumindest die Standardinterpretation von Kants Argument, dass man sagt, was man in der Ausübung des Amtes tut, was man in der Ausübung des Amtes sagt, das kann eingeschränkt werden, das ist Privatgebrauch. Und was man dann in seiner Freizeit vor dem Lesepublikum ausbreitet, das ist öffentlicher Vernunftgebrauch. Nun habe ich festgestellt, dass diese Standardinterpretation nicht besonders weit führt, und zwar zumindest dort nicht mehr, wo man sich die Beispiele, die in Was ist Aufklärung genannt werden, etwas genauer anschaut. Da sagt Kant, ich habe drei Beispiele für Privatgebrauch der Vernunft. Das eine ist der Offizier, das zweite ist der Kirchenmann, das heißt jemand, ein Vorsitzender einer religiösen Gemeinde, der natürlich auch eingeschränkt ist in seinen Äußerungen. Der kann nicht auf die Kanzel steigen und sagen, es gibt keinen Gott. Und dann drittens gibt es noch eine ganz komplizierte Situation zwischen einem Bürger beim Finanzbeamten. Und der Kant sagt, der Bürger ist selber in einer Situation des privaten Gebrauchs der Vernunft gegenüber dem Finanzbeamten. Er kann also den nicht mit völliger Äußerungsfreiheit einen Vortrag halten darüber, was er für Finanzgerechtigkeit hält. Und an diesem Beispiel sieht man, dass diese Amtsträgerinterpretation nicht wirklich hinhauen kann vom öffentlichen Gebrauch der Vernunft, sondern dass man sich was anderes einfallen lassen muss. Und was ich mir habe einfallen lassen als Interpretation dieses öffentlichen Gebrauchs der Vernunft, ist eine situationsabhängige Unterscheidung zwischen öffentlichem und privatem Vernunftgebrauch. Und meiner Lesart nach können die Situationen als öffentlicher Vernunftgebrauch gelten, in denen Leute in einem gewissen Machtgleichgewicht miteinander reden, während Situationen, in denen ein extremes Machtungleichgewicht besteht, als Privatgebrauch der Vernunft gekennzeichnet werden müssen und deswegen nach Kants Ansicht auch relativ eng eingeschränkt werden können, was die Redefreiheit in solchen Situationen angeht. Dabei will ich es jetzt erstmal bewenden lassen, um jetzt auf diese Unterscheidung zu den anderen Schriften von Kant zu kommen.
Ja.
Im Streit der Fakultäten sagt Kant nicht, dass es an der Rolle und der Situation, in denen man redet, hängt, ob der Vernunftgebrauch als öffentlich oder privat anzusehen ist, sondern er vereinseitigt diese Unterscheidung auf eine Unterscheidung zwischen Experten und Nicht-Experten hin. Das heißt, im Streit der Fakultäten gibt es im Grunde so etwas wie einen öffentlichen Vernunftgebrauch nur noch von Experten und innerhalb der Expertendiskurse, insbesondere innerhalb der Universität. Er gesteht zwar zu, dass es auch so etwas wie Privatgelehrte geben kann, was vielleicht für unsere heutige Situation nicht ganz unwichtig ist, dass die immerhin Teil dieses wissenschaftlichen Diskurses sind und daher auch von der absoluten Freiheit der Äußerung in diesem wissenschaftlichen Diskurs profitieren. Aber es ist klar, dass das nicht für jedermann gilt und dass auch die Äußerungen der Wissenschaftler gegenüber der Öffentlichkeit eingeschränkt werden sollen. Er verteidigt sich selber. Es gibt diese Geschichte, wo gegen Kant vorgegangen wird, weil er sich zu viel gegenüber den Dogmen der christlichen Religion herausgenommen habe in seiner Religionsschrift. Und Kant antwortet darauf mit einer bezeichnenden Replik. Er sagt, ja, was ich über die christliche Religion sage, das sage ich ja nur in einem Expertendiskurs. Ich veröffentliche das ja nur in einem Buch, das so schwierig geschrieben ist, dass nur die anderen Forscher das lesen können. Das heißt also, die breite Bevölkerung wird von dieser Freiheit der Äußerung über die Religion überhaupt nicht tangiert, weil die dieses Buch nicht in die Hand bekommen. Wenn ich dagegen Volksschriften verfassen würde, dann müsste ich mich zurückhalten und wäre nicht mehr geschützt unter dieser vollständigen Wissenschaftsfreiheit. Das ist, denke ich, keine Verbesserung der Position, die er in Was ist Aufklärung entworfen hatte, sondern ich denke, das ist eigentlich schon eine Verfallserscheinung dieser Position. Und deswegen habe ich in diesem Punkt Kant auch in meinem Buch Kants Theorie der Redefreiheit kritisiert, weil ich denke, er vereinseitigt die Wissenschaftsfreiheit zu einer Wissenschaftlerfreiheit. Das ist nicht mehr die Freiheit dessen, der vorbehaltlos abstrakt nachdenkt und argumentiert, sondern das ist die Freiheit von jemandem, der eine bestimmte Berufsrolle einnimmt, ob er nun dafür bezahlt wird und innerhalb der Fakultäten angestellt ist, wie Kant das glaubt, oder ob er auch ein Privatgelehrter ist, der sich aber immer noch in diesem innerfakultätsmäßig veranstalteten Diskurs bewegt. Und da habe ich gesagt, das ist im Grunde eine Einschränkung, die nicht wirklich mit dem ursprünglichen Argument aus Was ist Aufklärung in Einklang steht und in Einklang zu bringen ist. Jetzt bin ich endlich bei der Redefreiheit, bei der Wissenschaftsfreiheit angekommen, aber ich habe da eine ganze Weile gebraucht. Also ja. Ich hoffe, du kannst das entschuldigen, also, dass ich jetzt so lange monologisiert habe. Jetzt lass ich auch mal zu Wort kommen.
Interessant wäre jetzt tatsächlich nach dieser Rückwendung zu Kants Redefreiheit. Also da meint ja Wolfgang Kersing in seiner Kritik, das wäre in dem Sinne diese weltbürgerliche Mündigkeit zeichnet sich, also dabei handelt es sich um ein Ideal, denn diese Mündigkeit erreicht das Bürger Publikum nur in völliger Herrschaftslosigkeit. Jeder muss dem anderen eben auf epistemischer Augenhöhe begegnen können und muss hinreichend informiert sein und Entgegnungskompetenz besitzen.
Ja.
Worauf wir jetzt noch eingehen sollten, ist, aus dieser Dissertation sozusagen über Kants Redefreiheit jetzt sein Habilitationsprojekt entstanden ist, nämlich über Benthams Utilitarismusmodell sozusagen als eine Radikalisierung der Demokratietheorie zu verstehen.
Darf ich noch eine Sache zu diesem Argument der Herrschaftslosigkeit als notwendige Voraussetzung für das Streben nach Mündigkeit im öffentlichen Diskurs sagen? Also ich war natürlich sehr froh darüber, dass dem Wolfgang Kersting, der ja einer der wichtigsten Autoren zu Kant in Deutschland ist,
ja,
das eingeleuchtet hat, was ich da in dem Buch Kants Theorie der Redefreiheit entwickelt habe. Und ich denke, dass Herrschaftslosigkeit als Voraussetzung des öffentlichen Diskurs mit dem Ziel der Mündigkeit vielleicht eine etwas zu starke Forderung ist. Worauf es mir ankommt in dem letzten Kapitel oder in dem vorletzten Kapitel, wo es um den öffentlichen Gebrauch der Vernunft geht, mhm, ist ja nicht, dass man nur in Herrschaftslosigkeit vernünftig deliberieren und resonieren kann,
ja,
sondern dass man nur unter Bedingungen einigermaßen gesellschaftlicher Egalität miteinander vernünftig resonieren und deliberieren kann. Und die zeitgenössischen Beispiele, an die ich gedacht habe, sind etwa rassistische und pornografische Rede. Das mag sich jetzt zunächst kontraintuitiv anhören. Wie kommt man vom öffentlichen Gebrauch der Vernunft und wie kommt man von Wissenschaftsfreiheit jetzt auf einmal zu rassistischer und pornografischer Rede? Dazu muss man wissen, dass diese beiden Genres, also rassistische und pornografische Rede, in der zeitgenössischen Redefreiheitsdiskussion ganz, ganz wichtig sind, dass die an erster Stelle stehen der heutigen Debatten, mhm, was an öffentlicher Rede zugelassen werden kann, wo man Einschränkungen rechtfertigen kann.
Mhm.
Und ich denke, dass man in Bezug auf diese beiden Fragestellungen die Relevanz von Kants Unterscheidung zwischen öffentlichem und Privatgebrauch der Vernunft einfach zeigen kann. Wenn wir uns erinnern, die Unterscheidung zwischen Privatgebrauch und öffentlichem Gebrauch in der Lesart, wie sie in dem Buch dargestellt wird, ist, dass öffentlicher Vernunftgebrauch Vernunftgebrauch untergleichen ist, während Privatgebrauch der Vernunft, der eingeschränkt werden kann, Vernunftgebrauch unter Ungleichen ist. Was bedeutet nun unter Ungleichen? Unter Ungleichen bedeutet, dass einige Teilnehmer am Diskurs nicht in der Lage sind, zu reagieren und auf andere Äußerungen zu sagen, nein, was du sagst, das ist absoluter Unfug, das stimmt nicht, und Argumente vorzubringen oder auch einfach nur sich despektierlich darüber zu äußern. Und ich denke, um jetzt zurückzukommen auf die Problematik rassistischer und pornografischer Rede, dort, wo diese Äußerungsformen problematisch sind, das sind diejenigen Kontexte, in denen die Leute, die von Rassismus und Pornografie beleidigt werden, nicht in der Lage sind, sich selbst dazu zu äußern, sondern sozusagen in ihrem Selbstbild beeinflusst werden durch den rassistischen pornografischen Diskurs, könnte man etwas weit ausgreifend sagen, und nicht in der Lage sind, das einfach zu verneinen, zu verwerfen und ein Selbstbild und eine eigene Weltanschauung unabhängig und im Gegensatz zu diesen rassistischen und pornografischen Äußerungen aufzubauen. Es geht also um relativ extreme Formen von gesellschaftlicher Ungleichheit, in denen es zu sowas kommen kann. Aber mir scheint das nicht völlig ausgeschlossen zu sein.
Mhm.
Das ist also der Hintergrund. Eine ungefähre gesellschaftliche Gleichberechtigung und ungefähr gleich verteilte gesellschaftliche Kapazitäten zu antworten zu können, sich aufregen zu können, etwas verneinen zu können, etwas bestreiten zu können, die müssen gegeben sein, damit ein völlig einschränkungsloser öffentlicher Diskurs auch bei allen Beteiligten dazu beitragen kann, dass sie mündiger werden, dass sie autonomer werden, als sie es vorher waren. Das scheint mir die zeitgenössische Lehre zu sein, die wir aus Kants Überlegungen, was ist Aufklärung, entnehmen können. Damit sage ich nicht, dass ein Streben nach Mündigkeit heutzutage noch ein völlig unumstrittenes gesellschaftliches Ideal ist. Es wäre schön, wenn es so wäre, aber ich denke, dass das heutzutage nicht mehr völlig unumstritten ist, und deswegen bin ich der Meinung, dass man das Ideal